Sebastian, erinnerst du dich noch daran, was in der letzten Folge Prodigy passiert ist?
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mich daran erinnere.
Ja.
Habe auch kurz darüber nachgedacht, ob ich die letzte Folge einfach nochmal schaue.
Ja.
Dann ist mir aber wieder eingefallen, umgekehrt. Ich habe dann angefangen, sie einfach mal zu gucken, also die neue Folge jetzt, die aktuelle, über die wir jetzt hier gleich sprechen werden.
Ja.
Und dann fiel mir, nachdem die da so ein paar Sachen am Anfang gesagt haben, dann plötzlich wieder ein, was in der letzten Folge passiert ist. Also zumindest Teile davon. Es war ja ein eher psychedelischer Ritt durch Raum und Zeit.
Ja, vor allen Dingen Zeit. Also das ist mein großes Problem. Diese verschiedenen Zeitebenen, die sich in Prodigy entfaltet haben, die haben mir ein bisschen Kopfzerbrechen geschaltet.
Hast du denn nochmal die Folge geguckt?
Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, ob nicht irgendwer noch in irgendwelchen Zeitlinien ist, die wir vergessen haben. So, ich weiß nicht, ob die das wissen, ob sie noch irgendwen vergessen haben in irgendeiner Zeitlinie. Bin ich mir völlig unsicher, ehrlich
gesagt. Ich weiß nur, dass sie wieder zusammengefunden haben, ne? Also genau, sie waren ja getrennt voneinander und sind jetzt alle wieder zusammen. Ich weiß allerdings nicht mehr ganz genau, wie das passiert ist, ehrlich gesagt. Also
Gwyn ist war in ja, so ein Loch gefallen.
Genau, Gwyn ist in so ein Loch gefallen und Gwyn war ja in der Vergangenheit eigentlich.
Genau, aber dann ist sie über dieses Loch irgendwie von der Vergangenheit in die Zukunft gekommen.
Genau, die unsere Gegenwart jetzt plötzlich ist.
Die unsere Gegenwart plötzlich ist, aber auch nur, nachdem Wesley da seine Reisenden-Tricksereien gemacht hat, glaube ich. Obwohl, nee, das war immer unsere Gegenwart.
Ja. Aber wir sind jetzt wieder ein Stück weit in der Vergangenheit der Gegenwart. Nee, sind wir nicht. Weil wir sind ja zurückgefahren in der Zeit, um die Nummer mit Chakotay hinzukriegen. Ne?
Genau, wir sind 10 Jahre, nachdem Chakotay von Solom aus aufgebrochen ist.
Genau, was er nie hätte machen dürfen.
Ja, genau, es hätte niemals, ja, also, nee, er hätte vorher, also er hätte da stranden sollen, hat aber nicht gemacht.
Ist halt 3 Planeten weiter gestrandet.
Richtig, genau. Er ist einfach ein bisschen weiter weggestrandet. Das ist ein Problem, weil die Protostar da, die muss irgendwo anders hin, damit Gwyn überlebt. Und die Föderation. Ja, also es ist alles schwierig, ehrlich gesagt. Alles kompliziert.
Meinst du, wir hätten die Folge doch nochmal gucken sollen?
Nee, wir hätten die ganze Staffel, glaube ich, nochmal gucken sollen. Aber im Endeffekt, also Gwyn, es geht jetzt quasi die ganze Zeit um das Leben von Gwyn.
Ja.
Weil ansonsten hat Chakotay nämlich gleich einen Punkt. Also das möchte ich schon mal sagen.
Ja, wobei es geht ja auch so ein bisschen um darum, dass das passiert, was jetzt dann hinterher passiert ist. Ne? Wobei das passiert ja schon oder es ist ja schon passiert. Also
naja, ne? es kann sich ja auch ausradieren, so wie mit diesem Foto bei Zurück in die Zukunft. Also dann wird Gwyn plötzlich blasser und sowas. Das haben wir ja schon alles erlebt. Aber im Endeffekt,
diese Virusbombe da, haben sie ja eigentlich zerstört.
Richtig, genau. Deswegen sagen sie, naja gut, deswegen ist auch kein Problem, wenn die Protostar auf Tas Lamora landet, auch wenn das zwischendurch ein bisschen komisch aussieht, weil für die Föderation dann von diesem Living Construct bedroht wird. Aber sie sagen, das haben wir ja alles gelöst, deswegen lass doch bitte genau das so machen wieder.
Genau, und das ist wichtig, weil wenn die Protostar ja nicht auf Tas Lamora landet, dann passiert das. Stirbt Gwyn, aber dann passiert das auch alles nicht mit der Protostar und unserer Crew und der Zerstörung der Virusbombe, weil dann finden die ja nicht zusammen.
Das könnte aber eigentlich egal sein, weil die dann ja auch nicht Sklaven werden. So, das heißt, die werden irgendwo in Friede, Freude, Eierkuchen aufwachsen. Das Problem ist, dass Gwyn nie geboren wird. Und das ist, ich glaube, diese gesamte Handlung ist darauf gemünzt, bitte lasst Gwyn gebären werden. Wow, das war da irgendeine komische Verbform gerade, muss ich sagen.
Das stimmt allerdings.
Ja.
Ich weiß auch noch nicht genau, wie man es hätte besser machen können.
Weiß ich auch nicht. Naja, aber also das ganze Konstrukt ist jetzt darauf angelegt, also wenn Chakotay nachher sagt, naja, nee, aber wir lassen das Living Construct mal lieber hier, so,
ja,
dann hat er einen Punkt, aber sie sagen, na, kein Problem mit dem Living Construct, das haben wir alles gelöst, das war ganz einfach. Ja, einfach war es nicht, ja, ehrlicherweise. Aber sie haben es gelöst und sie machen das alles, damit Gwyn geboren wird.
Und damit herzlich willkommen zu einer Folgenbesprechung von Star Trek Prodigy, einer Serie für Kinder und Jugendliche.
Uhu. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Thank you.
einfach nochmal herzlich willkommen. Auch wenn ich es gerade schon mal gesagt habe, ich meine, herzlich willkommen, man kann ja eigentlich nie herzlich genug willkommen sagen, oder?
Ich finde auch, man kann sich immer noch besonders willkommen fühlen, finde ich.
Ja. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer neuen Folge Star Trek Prodigy. Hey, wir sind zurück in Prodigy und es ist, nachdem wir eine Doppelfolge besprochen haben vor ungefähr 100 Jahren, eine neue Doppelfolge. Der letzte Flug der Protostar Teil 1, Last Flight of the Protostar Part 1 heißt es auf Englisch. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Hi, schön, dass ihr wieder da seid, falls ihr gerade mal kurz ausgestiegen wart wegen Strange New Worlds.
Hi. Ja, ja, also man muss ja auch sagen, wir haben jetzt in diesem Cold Open schon ein paar Sachen besprochen, aber ja noch nicht alles, ne? Es gibt auch absterbende Zeitlinien, weswegen die Aasfresser anfangen, alles aufzufressen. Mhm. Und es gibt den Reisenden, der per Schnips Leute in irgendein Büro bringen kann und dann per Schnips Leute in auf irgendeinen Planeten stranden lassen kann.
Ja. Also es gibt vieles zu besprechen. Es gibt, glaube ich, auch vieles zu besprechen in diesen nächsten beiden Folgen von uns, weil ich habe das Gefühl, das geht noch so ein bisschen weiter bei Prodigy, auch in der nächsten Folge, also im zweiten Teil dieses Doppel-Events hier. Und ich bin sehr gespannt, wie es danach dann weitergeht, weil es könnte ja auch sein, dass alles geklärt ist dann. Wer weiß.
Ja, das haben wir aber schon beim letzten Mal gesagt.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, dass die Aasfresser vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen werden. Ich bin mir nicht sicher, aber keine Ahnung. Auf jeden
meinst
Fall.
Meinst du, das wird ein Zeitgame bleiben hier?
Ich glaube, es bleibt ein Zeitgame, ja.
Okay.
Ja.
Müssen wir überlegen, wie wir das finden.
Ich glaube, sie werden nicht die Protostar jetzt einfach wieder zu Tas Lamora bringen und dann Friede, Freude, Eierkuchen und dann der Rest sind 6 Folgen, in denen wir irgendwelche philosophischen Probleme diskutieren, so TNG-mäßig. Das wird nicht passieren,
glaube ich. You never know. Ja. Aber es ist schön, wieder zurück zu sein. Wir waren ja eine Weile unterwegs. Ich glaube, im Mai haben wir Prodigy verlassen. Da zwischendurch ist vieles passiert, also viel ja. TNG-Quatsch. Viel Strange New Worlds, Entschuldigung. Viel Strange, TNG könnten wir auch nochmal besprechen. Viel Strange New Worlds vor allen Dingen. Und genau, wir haben also jetzt schon mal so einen kleinen Recap gemacht. Ich habe auch mal versucht, so ein bisschen an die Kommentare anzudocken, die ihr dann nach der letzten Folge uns hinterlassen habt. Und es war gar nicht so einfach, weil wir natürlich über viele Dinge gesprochen haben, die ich jetzt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, weil ich nicht mehr weiß, über welche Dinge wir da gesprochen haben. Deswegen würde ich das jetzt so ein bisschen allgemeiner machen.
Ja, gerne.
Und so 2-3 Dinge noch aus dem Feedback herauskristallisieren.
Also das Feedback zu The Devourer of All Things Part 2. Wettlauf genau. Gegen die Zeit Teil 2 oder die Aasfresser Teil 2. Da sind man sich ja nicht einig.
Genau. Also Aasfresser spielen auf jeden Fall so eine Art von Rolle.
Ja. Der Wettlauf gegen die Zeit aber ja irgendwie auch.
Ja. Wettlauf gegen die Zeit ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir ja irgendwie das Gefühl hatten, dass wir letztlich dann nochmal dran erinnert worden sind, dass wir jetzt auch in einem Wettlauf gegen die Zeit sind, weil Prodigy bei Netflix verschwinden wird. Mhm. Ja. Für mich war das so ein bisschen irgendwie gefühlt eine neue Nachricht, es war aber gar keine, für dich wahrscheinlich nicht, weil Sota schrieb das dann schon am 14. Mai bei uns in den Blog hinein oder in das Blog, wie ihr das möchtet, könnt ihr euch selber aussuchen. Er hat genau daran erinnert, dass die Lizenz bald ausläuft und da ging dann auch schon kurz die Diskussion los, wo das denn wohl wieder aufzufinden sei und dann kam auch nochmal die Nachricht, die wurde auch mit reinkopiert, dass Netflix Prodigy nicht verlängert hat um eine weitere Staffel.
Ja, genau. Ich weiß auch weiterhin nicht, also sagen wir so. Wir können jetzt mal sagen, Prodigy ist tot. Prodigy wird nicht verlängert werden. Es wird keine dritte Staffel Prodigy geben. Da können wir uns sehr, sehr sicher sein. Aber wir wissen halt nicht, was mit Prodigy passiert ab dem 1.1. Da gibt es Gerüchte, dass Paramount Plus das wieder zusammenführen wird. Aber dafür müssen sie halt die Lizenz zurückkaufen. Keine Ahnung, ob sie sich das leisten wollen. Auf der anderen Seite
Müssen sie die zurückkaufen oder ist es nicht so, dass sie Paramount gehört und quasi Netflix hat dafür bezahlt und wenn sie nicht mehr dafür bezahlen, dann fällt es einfach zurück in den Schoß von Paramount?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war keine Syndication, sondern das war tatsächlich, dass Netflix die Lizenz gekauft hat, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und Nickelodeon hat da ja auch noch irgendwie eine Rolle gespielt, ne?
Ja, aber ich meine, vor 5 Monaten war die Situation ja grundsätzlich noch eine andere. Wir haben nicht geglaubt, dass Paramount irgendwie eine Produktion zurückkauft, weil Paramount ging es überhaupt nicht gut. Jetzt ist Paramount im Besitz der zweitreichsten Familie der Welt. Das könnte tatsächlich wieder irgendwas bewirken.
Das stimmt natürlich. Ja. Wenn es da Komplizisten gibt.
Hm. Ja, also es, ja. Gibt zumindest einen Markenentwickler. Ne? Und ja. Das hatten wir bislang nicht bei Paramount.
Ja, ja,
das
ja.
Heißt, vielleicht hat dieser Markenentwickler auch den Anreiz, wirklich alles wieder zusammenzuführen.
Hm. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren, aber wir werden auch versuchen, das die Zeit gar nicht erst herauszufordern und quasi bis zum Ende von Prodigy auf Netflix auch zu einem Ende unserer Besprechungen zu kommen. Und es gibt ja dann auch immer noch die Möglichkeiten, das Ganze auf Blu-ray zu kaufen, haben wir ja schon in unserer letzten Folge darüber gesprochen.
Genau. Und das ist auf jeden Fall die sichere Möglichkeit, weil ob Paramount jetzt irgendein Interesse daran hat, tatsächlich das wieder zusammenzuführen. Also in der Regel haben Studios tatsächlich nur finanzielle Interessen und finanzielle Interessen können bei Prodigy eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Ja, das stimmt. Ja. Entsprechend kann es vielleicht auch, also wenn es dann noch irgendwie um Geld geht, eigentlich auch gar nicht so teuer sein. Ne?
Teuer wird das nicht sein, aber es ist halt ausgegebenes Geld wahrscheinlich, um dass du nie mehr reinbekommen wirst.
Ja, so. Stimmt, ja.
Naja.
Es wurde noch viel darüber diskutiert, über unseren Kurs. Also wir hatten das, glaube ich, auch so ein bisschen zum Kommentieren freigegeben und wir hatten auch so eine Zwischenfolge da gemacht, bevor wir oder mehrere oder zwei, drei Zwischenfolgen oder sowas, weil wir einfach gesagt haben, wir hören mit der Halbstaffel auf quasi und haben euch auch gefragt, was wir denn noch so machen können. Aber es wurde auch viel darüber diskutiert, ob unsere Strategie denn die richtige sei, also Prodigy jetzt zu pausieren, damals zu pausieren, für Strange New Worlds, und Krischel hat da kommentiert, dass man dann den Eindruck bekommen könnte, wenn man die Prodigy-Besprechungen verschiebt, als sei Strange New Worlds die wichtigere Serie. Ich wollte da einfach nochmal kurz drauf eingehen, dass ich gar nicht weiß, ob man das jemals bei so einer Star Trek-Serie so sagen kann, welche die wichtigere oder weniger wichtigere ist, weil ich glaube, das liegt voll und ganz im Auge der Zuschauenden. Also wir haben das ja gemerkt, wie unterschiedlich ihr teilweise auf die Serien schaut, die wir besprechen und was euch interessiert und was nicht. Und ich glaube, das ist für euch eher so die Frage, welche Serie euch wichtiger ist oder welche nicht. Also für uns war, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ausschlaggebend, dass Strange New Worlds halt gerade aktuell lief, was wir bei Prodigy halt einfach verpennt haben. Und ob das jetzt dann nochmal eine Woche länger liegt oder nicht, macht den Braten dann auch nicht fett und irgendwie was. Oder ist es unser Anspruch immer gewesen, die aktuellen Star Trek Serien dann auch aktuell zu besprechen? Also beziehungsweise wir haben es nicht verpennt, sondern ne, das war ja so ein bisschen schwierig mit der Ausstrahlung von Prodigy und dann gab es noch zeitgleich andere Dinge und so weiter und so fort.
Genau, richtig, ja. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns immer für die aktuelle Star Trek-Serie entscheiden werden und die Lücken tatsächlich dann füllen mit dem, was irgendwie noch auf unserem Stapel liegt.
Ja.
Und was auf dem Stapel liegt gerade, ist Prodigy relativ hoch, sind die Lieblingsfolgen zu Star Trek 4 sind relativ hoch und ansonsten liegen da noch ein paar andere Lieblingsfolgen. Müssen wir mal gucken, was passiert.
Ja, absolut. Schmidi steigt da nochmal ein, wo wir gerade auch schon gewesen sind in unserem Cold Open. Ich stimme euch definitiv zu, dass es sich nicht um eine Kinderserie handelt. Gerade die Zeitmonster sind viel zu gruselig. Horrorelemente mag ich in der Regel nicht. Auch die Erklärung von Wesley konnte ich meistens nicht folgen bei der ganzen Thematik und die verschiedenen Dimensionen. Hat mich die Serie leider verloren. Und weiter schreibt Schmidi noch, insgesamt fand ich auch die Animation der bekannten Charaktere nicht so richtig gelungen. Gerade Wesley habe ich kaum erkannt, haben wir ja auch drüber gesprochen damals. Ne? Es gab jetzt immer wieder Folgen, die mir gefallen haben, leider überwiegen aber die Episoden, die mich nicht überzeugen. Ich finde es aber schön, dass euch die Serie gefällt. Vielleicht haut mich ja noch der Rest der Staffel vom Hocker. So, das kannst du dir denn jetzt angucken, Schmidi. Also jetzt kannst du dir das endlich angucken. Vielleicht noch kurz zu diesen zwei Thematiken. Einmal Kinderserien, einmal Animation. Kinderserie ist... Es wird irgendwie zunehmend schwieriger, ne? Also auch mit Blick jetzt auf die gerade aktuell besprochene Folge. Also ich meine, richtige Kinderserie, ne? Aber eine Jugendserie. Es ist schon komplex, was die uns da zeigen, ne?
Es ist so ein Tonschlingerkurs oft, ne? Also wir haben irgendwie Wurmspaß mit Murph und dann haben wir, okay, das könnte 8- bis 12-Jährige schon irgendwie ganz gut ansprechen. Und dann haben wir Trauma-Chakoti, wir haben Zeitparadoxien, wir haben Föderationsethik und das ist dann schon eher 14+. Und dann hast du halt irgendwie so ein kleines Problem, ne?
Ja.
Außerdem hast du so ein bisschen Look versus Inhalt, weil dieser Kinderanimationslook suggeriert ja Grundschul-Gateway für Star Trek oder so. Ist aber dann inhaltlich eher Voyager DS9 Niveau Light. Und keine Ahnung. Also ja. das ist nicht ganz das, was Kinder irgendwie erwarten würden, wenn sie diesen Look sehen. Hm. Und du hast natürlich auch irgendwie ein Figurenalter gegenüber den Stakes, die auf dem Spiel stehen. Also wir haben irgendwie Teenager, die als Andockpunkt für Jüngere gelten können. Aber auf der anderen Seite haben wir halt eine galaxisweite Waffe. Wir haben Selbstopfer. Also das ist alles. Wir haben schon öfter gesagt, dass Prodigy so richtig seine Zielgruppe anvisiert hat irgendwie.
Ja, ja.
Und vielleicht kann man dann aber ein Fazit ziehen, naja, es wollte halt irgendwie ein Familien-Co-Watch-Format werden. Ob das dann im Endeffekt funktioniert, dass man einfach für jeden was dabei hat,
ja,
weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht so genau.
Weiß ich nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil ich habe jetzt auch nochmal, nachdem ich jetzt wieder meine Folge nach langer Zeit gesehen habe, irgendwie auch gedacht, mich spricht das halt schon auch einfach an. Also auch die Optik spricht mich an und ich kann, also ich finde die Immersion deutlich einfacher, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, deutlich einfacher als bei anderen Animationsserien oder speziell jetzt auch bei Lower Decks, ne, die ja einen ganz anderen Stil haben. Ich bin da irgendwie mehr drin und denke weniger darüber nach, dass es eine Animationsserie ist.
Ja, aber die Einstiegshürde, also du hättest es halt nicht geguckt, wenn wir mal ehrlich sind.
Meinst du?
Also ja. Vielleicht als Komplettist für Star Trek, die gucken sowieso alles, ja, die Leute ja, ja. werden das auch weiter gucken und vielleicht sind wir das auch, wahrscheinlich sind wir das, aber
ja, du hast schon recht, ja.
Wenn da Star Wars drauf gestanden hätte, hättest du es nicht geguckt. Ich sowieso nicht, aber du auch nicht.
Ja, das könnte schon sein. Ja, und die Animation der Charaktere, da habe ich mich hier und da auch ein bisschen schwer mitgetan. Da können wir aber auch gleich später nochmal drüber reden, weil wir werden ja Chakotay jetzt nochmal ein bisschen genauer uns anschauen können in dieser Folge. Oder das, was Chakotay eben darstellen soll. So,
ja.
Gifty setzt dann noch an dieser Stelle an und schreibt, ich habe mit der Staffel am Anfang gefremdelt, dann hat sie mich doch überzeugt und sie hat etwas geschafft, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich habe am Ende der ein oder anderen Folge doch tatsächlich gedacht, ich will jetzt endlich wissen, was mit Chakotay passiert ist.
Das hat niemand jemals gedacht. Das
absolut.
Ist schön.
Ja, absolut. Als hätten wir irgendwann jemals geahnt, dass wir uns so viel mit Chakotay beschäftigen werden. Ja,
ja. Ja.
Ja. Aber daran sieht man.
Dazu später mehr, würde ich sagen.
Dazu später mehr. Daran sieht man auch ein Stück weit, dass auch diese Serie auf jeden Fall bei euch sehr unterschiedlich ankommt. So, und dann verlassen wir das thematische Feedback vielleicht noch für einen letzten Abschweif. Weil Deftone hat noch einen kleinen Post gemacht und zwar zu dem, was wir sonst noch so machen könnten. Ja, also ich habe eben schon erzählt, wir haben, glaube ich, offensichtlich dazu aufgerufen, dass wir da noch Dinge tun könnten in der Zwischenzeit zwischen Anfang Strange New Worlds und jetzt der 10. Folge Prodigy. Und das ist was wir uns alles auf die Liste schreiben könnten für Adventskalenderfolgen. Also es wäre nett, wenn du gerade mal kurz ein Blatt Papier und einen Bleistift, dann könntest du mitschreiben.
Ich nehme hier mal ein Blatt Papier.
Ja.
Ja, hab ich. Und hab auch einen Bleistift. Ja, hier ist ein Bleistift.
Okay, super.
Ja.
Cool. Also, zum Beispiel schlägt Deftone hier vor, eine Lieblingsfolge zu Battlestar Galactica. Ihr könnt es ja vielleicht Lieblingsserie nennen. Hier ein paar Vorschläge, was ihr in dieser Sonderfolge besprechen könntet. Was gefällt euch gut an Battlestar Galactica? Was macht Battlestar Galactica besser als Star Trek, beziehungsweise als welches Star Trek? Gibt es auch etwas, was Star Trek besser macht als Battlestar Galactica? Gibt uns auch so ein paar Vorschläge. Utopie-Fragezeichen. Mit welchem Charakter aus Battlestar Galactica würdet ihr gerne mal erstens die Rolle tauschen für einen Tag? Zweitens ein romantisches Dinner haben, drittens als große Schwester oder Bruder haben, viertens in einer G-Wohn.
Du sprichst ein bisschen, also ich kann das nicht alles, ne, also.
Da muss ein bisschen, Stenografie ist die Lösung.
Ja,
ob das noch
ich kann aber kein Steno, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Ob das noch jemand kann, ich weiß nicht.
Ich kenne jemanden, der Steno kann, ja.
Eine Riesenabschweifung zu KI in unserer Welt und Battlestar ist selbstverständlich. The Measure of a Man, Data versus Cylon.
Ja, oh, da habe ich letzte Woche nochmal geguckt, Measure of a Man.
Ja, tatsächlich. Ja. Data versus Cylons finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee, ja. Wie kommt es, dass die Cylons als Maschinen und IT beschrieben werden? Ach so.
Ah, IT.
Oder IT, ja, also als S. Quasi.
Ach so, ah ja.
Mhm. Ja. Aber Data schon in der zweiten Staffel Rechte bekommt, wo Cylons so krass menschlich sind. Das ist tatsächlich ist eigentlich rassistisch, ne, könnte man sagen.
Schon, ein bisschen, ja. Ja. Mhm.
Ein Mysterium, natürlich.
Mhm.
Und frag doch mal ChatGPT nach Fragen. Da kommen ganz viele tolle Vorschläge, die ich jetzt hier nicht copy-pasten möchte. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal 2 Stunden lang ein Warm-Open machen. Sie hatte uns vorher nämlich gelobt für unser Warm-Open, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, oder Cold-Open.
Warm-Open.
Ist schön.
Ich finde grundsätzlich, ja? dass sich dieser Podcast wie ein warmer Mantel um eure Schultern legt. Und dementsprechend machen wir auch ab jetzt immer Warm-Open.
Ist schön. Ja, um eure gescholtenen Seelen, um die kümmern wir uns hier.
Das sind wir auch wieder bei Battlestar Galactica. Wir kommen heiß rein.
Sota kommt auch heiß rein mit so einem Vorschlag, sagt erstmal super Vorschlag zu Deftone, hat selber noch einen. Um einen kontroversen Cast der beiden hören zu wollen, gäbe es eine Serie, die sich dazu bestens eignet, und dann schlägt Sota vor, Babylon 5, Hot oder Schrott?
Ja, aber dafür muss man uns ja erstmal gucken. Also das ist
ja, wir können ja. Wir können es auch gerne Folge für Folge besprechen.
Mhm. Da gibt's aber mehrere Casts schon für. Und
wer sagt denn, dass die das besser machen als wir?
Unter Ausschuss der Öffentlichkeit casten, das können wir auch mit Prodigy.
Ja. Ja. Wobei, ne, man muss mal noch mal überprüfen, ob das alles so stimmt, weil ihr habt auch dazu geschrieben, hier kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie keiner zuschaut. Also es haben ein paar von euch geschrieben, oder dass keiner zuhört bei uns vielmehr, ne? Weil es waren schon auch an die 50 Kommentare jetzt unter der letzten Folge. Das finde ich jetzt gar nicht so wenig. Vielleicht sind
wir gucken einfach keine HörerInnenzahlen mehr an, und ihr schreibt einfach unter den Blog, und dann haben wir das Gefühl, dass wir für 1 Million Menschen casten.
So nämlich. Finde ich gut. So machen wir das. Damit wäre ich durch mit dem Feedback und hätte nichts dagegen, wenn wir in die Episodenbesprechung starten.
Ich habe da auch gar nichts dagegen. Ich würde dir nur vorher noch erzählen, wer diese Folge denn produziert hat.
Bitte.
Also erstmal möchte ich dir sagen, Sebastian.
Ja.
Das ist Last Flight of the Protostar, der letzte Flug der Protostar, Teil 1.
Ja.
Und das ist die 30. Folge Prodigy und die 929. Folge Star Trek allgemein.
Mhm.
Geschrieben hat sie Diandra Pendleton-Thompson. Das ist Autorin mit 9 Folgen Prodigy insgesamt. In der ersten Staffel waren es 5. Jetzt ist es hier die 2. nach Imposter Syndrome. Das heißt, sie wird uns noch 3 weitere schreiben, wenn ich das richtig sie wird uns noch 2 weitere schreiben.
5 hast du gesagt? Ja.
Ja, das ist grobe Mathematik, Grundschule, da bin ich nicht so stark drin.
Ja, ich habe hier gerade nicht so richtig folgen können, das war auch zu schnell für mich.
Die war Assistentin von Akiva Goldsman in der Produktion der ersten Staffel Short Tracks und Assistentin im Writers Room der ersten Staffel von Picard. Das heißt, sie hat eine gewisse Track-Erfahrung. Das hat sie war auch Assistentin im Writers Room von Stranger Things in der 3. Staffel, und ansonsten ist da bis auf ein paar Kurzfilme nichts. Also der Andrea Pendleton-Thompson sammelt gerade noch Erfahrung, könnte man sagen.
Und ist ein Star Trek-Gewächs, könnte man auch sagen.
Ja, genau. Mhm. So ein bisschen. Akiva Goldsman hat die rangeführt ans Franchise, und jetzt macht sie ja halt ihr Ding. Regie führen hier Rolin Lee und Andrew L. Schmidt. Die beiden haben schon Observer's Paradox und Is There in Beauty No Truth zusammen gemacht.
Mhm.
Für Rolin Lee ist die 4. Episode überhaupt. Die ist Regisseurin und wie so oft Storyboard-Artist. Die wird in der Staffel noch 2 weitere Episoden machen, und bekannt ist sie unter anderem aus Teenage Mutant Ninja Turtles. So. Und Andrew L. Schmidt, der ist sehr, sehr bekannt, und wir werden noch sehr, sehr viel von ihm hören. Der hat in der ersten Staffel 3 Folgen gemacht und hier auch schon Folge 4 jetzt. Aber das ist dieser super erfahrene Animationsmensch, der schon bei Pixar und Disney war und so weiter.
Mhm.
Und der jetzt eben bei Skydance Animation der Supervising Director ist. Also der ist einfach Chef des Animationsstudios jetzt und von Skydance. Und dementsprechend
ist die Karriere gemacht, ja.
Ja, genau. Also wir werden von ihm noch was hören, weil es wird auch weiter animierte Star Trek-Serien geben. Und dann ist Andrew L. Schmidt derjenige, der das Studio leitet dafür. Ja.
Crazy, okay.
Mhm. Ja, und dann können wir, würde ich sagen, in die Folge hinein starten, wenn du möchtest.
Absolut, ja. Wir haben ja schon quasi das Previously On relativ stümperhaft erledigt.
Ja, wobei, also ich wollte da vorab sagen, und Previously On hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es wäre wichtiger gewesen als bei Strange New Worlds tatsächlich.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Da sind ja zum Teil irgendwie, naja gut, zum Teil wusstest du auch, welcher Story-Strang weitergeht, je nachdem, wie das Previously On ausgefallen ist. Aber da sind auch Dinge passiert oder Dinge im Previously On manchmal gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, warum habt ihr das mir jetzt gezeigt? Hier wäre es, glaube ich, sinnvoll gewesen,
ja,
dass das auch wirklich nochmal zusammenzufassen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man die Story irgendwie zusammenfassen kann in 2 Minuten Zusammenschnitt.
Ja, weiß ich nicht. Das wäre dann die Herausforderung für die Leute gewesen. Aber hast du es bei Netflix geguckt?
Ich habe es bei Netflix geguckt, ja.
Okay, also da gibt's auch kein Previously On, weil es hätte ja aber auch sein können, ich habe es auf Blu-ray geguckt, dass es das Previously On bei Netflix gibt.
Nee, gibt es nicht.
Okay, gut. Okay, dann gehen wir in Szene 1. Wir sehen Captain Chakotay jetzt mit Vollbart in dem Lifestyle eines, wie würden wir sagen?
Nomaden? Na, weiß nicht.
Interstellaren Bio-Influencer? Weiß ich
nicht. Ja,
vielleicht. Der lebt auf jeden Fall allein auf einem dampfenden Ozeanplaneten und sein Alltag besteht aus Früchte sammeln, Fischeierschaben, schmeißt die Fische allerdings nachher wieder ins Wasser und
die überleben das.
Ja, offensichtlich.
Ne? Ja.
So. Also es sind irgendwie gastronomische Experimente. Vielleicht hat er das von Nilix gelernt, weiß ich nicht.
Ja. Ich meine Kaviar und so, ne? Also wenn schon gestrandet, dann aber mit Luxus.
Ja. Und zwischendurch poliert er seinen Sonnensegel, als wollte er sich wenigstens selbst spiegeln, wenn schon niemand sonst da ist. Und bastelt Miniskulpturen für ein Schachbrett, das langsam zum emotionalen Tagebuch eines Einsamen wird. Jeder geschnitzte Bauer, jede Königin. Ein stilles Crew-Tagebuch aus Holz und Trauma.
Hm.
Also Chakotay war ja immer der Typ, der Spiritualität und Handwerk fusioniert hat. Ne? Also Tattoo-Ästhetik trifft Sternflottenpragmatismus. Ne? Jetzt wirkt das Ganze wie Voyager, The Retirement Edition. So ein bisschen.
Ja, mein Hobby ist Schnitzen. Darf ich euch kurz mein Hobby vorstellen? Hallo, mein Name ist Chakotay. Ich war mal Sternflottenoffizier und jetzt schnitze ich.
Und er schnitzt ja ein Schachset, ne? Also im Endeffekt. Ja. Ne? Und so ein klassisch zweidimensionales. Oder wie der alternative Kirk in Strange New Worlds Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow sagen würde, basically Idiot's Chess.
Ja, so ein bisschen was ist da ja irgendwie dran, zumindest wenn man mal 3D-Schach gespielt hat. Habe ich noch nicht. Aber bin Kirk, ja auch ein Idiot. Und
der gewinnt auch immer.
Ja.
Ja, ja, wie hat es dir gefallen, dieser Auftakt hier mit Chakotay?
Ja, du, also ich finde es gut, dass wir uns Chakotay jetzt wieder ein bisschen nähern, weil irgendwie müssen wir das Problem ja lösen. Ich finde es gut, dass wir uns...
Das Problem Chakotay.
Ich find's auch irgendwie ganz gut. Also es war ja so eine typische gestrandeten Szene am Ende. Ne? Also jetzt mit dem Blick auf die Folge finde ich es ganz gut, dass wir mit Chakotay jetzt nochmal ein bisschen Charakterentwicklung erleben und wir uns vielleicht auch nochmal hier an der Stelle reiben und dann vielleicht an der Stelle auch wieder ein bisschen versöhnen können. Also so, also na, dass uns jetzt gerade nochmal Raum gegeben wird. Ansonsten, weiß ich, also wir hatten ihn ja schon wieder gesehen, also deswegen ist es. Ja.
Wir hatten ihn schon wieder gesehen. Ich finde, dass die Stimmung natürlich ganz gut gefasst wurde. Sie wollen uns sofort am Anfang dieser Episode in irgendwie dieses Charakterdrama Stimmung da irgendwie reinbringen.
Ja.
Ich möchte es positiv ausdrücken, aber vielleicht ist es ein bisschen ein vergiftetes Kompliment. Die Redundanz in dieser Szene kam sehr, sehr gut zum Ausdruck.
Ja, das stimmt. Ja. Also es war dir ein bisschen Fahrt auch zwischendurch?
Ein bisschen. Aber es hat ja so lange nicht gedauert. Denn Chakotays ruhige Einsamkeit endet dann abrupt, als er ein lautes Geschrei vom Strand hört und statt Fischen zieht er diesmal 7 chaotische Kadetten aus seinem eigenen Netz. Nämlich Dal, Rock, Zero, Gwyn, Jankum, Majel und der unverwüstliche Murph. Die Prodigy-Crew ist tatsächlich durch Wesley Crushers interdimensionelle Schleuderaktion einmal quer durch den Delta-Quadranten geschossen worden. Offenbar ohne Sicherheitsgurt, denn sie sind ja in diesem Netz gelandet.
Ja.
Zero jubelt, Jankum lamentiert über die verbeulte Protostar und Chakotay stellt sofort klar, dass das sein Schiff ist. Punkt, Ende, aus.
Ja.
Und dann erscheint Hologramm Janeway, neugierig und leicht verwirrt. Sie kennt nämlich die Kids nicht, jedenfalls noch nicht. Für die Crew fühlt sie über die Begegnung an wie so ein Déjà-vu mit Gänsehaut, weil ihre Janeway war ja bei der Explosion der alten Protostar verloren gegangen. Und jetzt steht ihr digitaler Geist wieder vor ihnen. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend so.
Und das war für mich ein schöner Moment, finde ich. Also das hat mich viel mehr emotional bewegt als das Wiedersehen mit Chakotay. Fand ich das irgendwie, also auch so, ne, weil die Crew sich so freut und Janeway es irgendwie nicht versteht, aber irgendwie für ein Hologramm, glaube ich, dann schon irgendwie was fühlt. wenn man das so sagen darf. Ne? Aber
das ist sowieso ein sehr, sehr weit entwickeltes Hologramm.
Ein sehr empathisches Hologramm auf jeden Fall. Also empathischer als derjenige, dem sie dienen soll. So, ne? Ja, aber die Szene fand ich irgendwie sehr schön. Konnte ich nachvollziehen, dass die sich alle auch gefreut haben.
Ja, aber ich würde jetzt auch noch den Stab nicht über Chakotay brechen, weil er hat ja einen Grund, warum er so ist. Ne? Der starrt jetzt hier die Gruppe an, als hätte er gerade eben ein temporales Déjà-vu Deluxe, weil der erkennt die ja. Der weiß ja, Moment mal, das sind doch diese Galactic Raiders von vor 10 Jahren, ne? die uns geholfen haben, von Solum zu entkommen. Für die Kids war das natürlich irgendwie vorgestern.
Ja, für uns auch.
Für ihn ist es 10 Jahre her. Und als Jankum dann aber noch mit einem unglücklichen Vogelwitz über Adric nachlegt, schneidet Chakotay ihn eiskalt ab, weil das scheint ein Tabuthema zu sein.
Ja.
Und Majel versteht das auch sofort und sagt, ja, also wir sehen hier einen grimmigen Blick von Captain Chakotay, aber da steckt mehr hinter als so ein bloßer Groll.
Mhm.
So.
Ja. Oder Langeweile oder so, ja.
Genau. Also wir erinnern uns nochmal dran, Adric Hu war Chakotays loyaler erster Offizier und offensichtlich triggert seine Erwähnung irgendwas in Chakotay. Da müssen wir später nochmal ran.
Mhm. So.
Der braucht jetzt nur so ein paar Sekunden, um zu merken, dass diese Jugendlichen eben keine galaktischen Plünderer sind, ne, wie er vorher angenommen hatte, sondern eben waschechte Sternflottenkadetten mit Uniform, Chaos und überdurchschnittlichem Wissen über temporale Mechanik.
Ja, endlich, finally.
Außer da vielleicht. Ne?
Naja, hat's ja gelesen jetzt, oder? War das nicht so, dass er zwischendurch dann doch irgendwann gelesen hat?
Ich dachte, er wäre sofort drüber eingeschlafen.
Ja, es kann sein. Ja, unklar.
Chakotay mustert sie auf jeden Fall misstrauisch und fragt, woher sie seine Notfall-Hologramm-Version überhaupt kennen. So, und die Antwort, es ist halt kompliziert.
ja.
Und zwar so kompliziert, dass selbst so ein Ermittler von DS9 da an der Stelle irgendwie ins Schwitzen käme. Ne? So ein temporaler Ermittler, ne?
Ja.
Aus Trouble with Tribbles oder Trials and Tribulations heißt sie. So, Hologramm Janeway hatte den Kids dir einst das Leben gerettet, in einer alternativen Zukunft, in der Chakotay und Adric nie von Solum entkamen. Stattdessen schickten sie heroisch die Protostar durch ein Wurmloch-Anomalie-Dingens, wo die Jugendlichen sie in der Vergangenheit gefunden haben, Freundschaft schlossen, dann wieder durch die Zeit reisten und alles gründlich durcheinander brachten, als sie versuchten, Chakotay zu retten. Ergebnis, er brachte die Protostar hierher, wodurch die Kids Vergangenheit geändert wurde und jetzt fasst Jankum die Absurdität des Ganzen zusammen, werden sie von Zeitmonstern verfolgt, aber Wesley Crusher hat sie gerettet. Und das erzählt Jankum alles und Chakotay meint, was?
Es ist ja auch wirklich völlig absurd, ja.
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 Ja, also das ist Quantenmechanik auf Bajoranisch, so ungefähr. Also das ist ganz, ganz schwierig, was hier gerade passiert.
Ja.
So.
Ja.
Erinnert auch so ein bisschen, glaube ich, an Voyager Timeless. Die haben wir ja mal irgendwann besprochen. Ne? Da hat Harry Kim ja die Zeitlinie irgendwann mal ruiniert, um einen Captain zu retten.
Ja.
Das ist offenbar auch ein Trendding im Delta Quadranten. So.
Ja, offensichtlich.
Ja, und spätestens in dem Moment, in dem Wesley Crusher eine Rolle spielt, habe ich auch das Gefühl, dass ich selber auch überhaupt nicht mehr verstehe, was da gerade passiert.
Ja, es ist wirklich komplex und ich finde, das ist echt ganz geil, wenn Jankum das versucht zu erklären, dann merkst du halt auch nochmal, was das für eine coole Story ist, die wir gerade erzählt, also gerade die wir im Mai erzählt bekommen haben. Ja, es ist einfach nicht so ganz leicht in Worte zu fassen.
Ich kann dir, glaube ich, auch immer nicht so richtig erklären, was die Reisenden eigentlich sind.
Nee, ich auch nicht. Aber es hat ja auch noch niemand so richtig versucht zu erklären.
Aber ich hatte das Gefühl, in TNG hatte ich es verstanden, aber mittlerweile verstehe ich es nicht mehr. Wesley kann irgendwie mehr als der Reisende in TNG.
Ja, ich hatte auch so, ne, ich meine, bei Picard wirkt es ja auch so ein bisschen so, als wären sie so ein bisschen so Geheimagenten-Style-mäßig, aber hätten Technik, aber jetzt nicht total krass übersinnliche Fähigkeiten, so. Und das wirkt bei Wesley ja so ein bisschen anders hier und da.
Ja, vielleicht, weil diese Reisenden und die Agenten irgendwo so ein bisschen verschmolzen sind. Also die Agenten, die wir aus, wie hieß die TOS-Folge, Operation Annihilation oder so, weiß ich nicht mehr genau. Da gab es ja auf jeden Fall so Agenten, wie dann auch Laris in Picard Staffel 2 eine war.
Mhm.
Und die sind irgendwie mit den Reisenden jetzt verknüpft worden.
Mhm.
Und ich glaube, dadurch ist so ein bisschen so ein Wust entstanden, den ich in meinem Kopf irgendwie nicht auseinandergeheddert bekomme.
Vielleicht könnt ihr ja helfen.
Ja, das wäre ganz schön irgendwie. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, um diesen Wust in meinem Kopf zu entwirren. So, Gwyn versucht jetzt Chakotay die galaktische Lage in aller Ruhe zu erklären. Also, die Protostar muss zurück nach Tas'la Mora, sonst kippt die Zeitlinie endgültig in ein Subraum des Chaos. Wobei, ehrlicherweise muss man ja sagen, das Einzige, was dann passiert, ist, die Kinder lernen sich nicht kennen und Gwyn wird nicht geboren.
Ja, aber wir müssen uns eigentlich nochmal genau angucken, was passiert, wenn Gwyn nicht geboren wird. Weil, ja, was passiert dann eigentlich? Weil sie reist ja dann zurück in die Zeit nach Solum, trifft ihren Vater.
Nö, nee, passiert ja alles nicht.
Ja, genau. Aber ich überlege gerade, hat das dann irgendeine Auswirkung? Also was würde passieren, was würde nicht passieren, wenn Gwyn nicht geboren worden wäre?
Naja, also ich glaube, der Bürgerkrieg in Solum, der wäre halt, der würde nicht aufgelöst werden, oder?
Aber hat sie ihn aufgelöst? Weil sie hat es ja bisher noch versucht. Also, vielleicht passiert das auch noch. Also ist Gwyn für irgendwas wichtig, was noch nicht passiert ist, vielleicht?
Das kann natürlich sein, aber das wissen sie ja auch noch nicht.
Ja, ist richtig. Also ich meine, für sie ist es natürlich irgendwie hat eine gewisse Relevanz, dass sie existieren. Also nehmen wir mal an, dass es für sie selber wichtig ist, dass sie existieren. Dann.
Das stimmt natürlich. Also ja. wenn die Protostar nicht zurückkommt, dann passiert es mit der Freundschaft nicht und passiert das mit Gwyn nicht. Und aber auch der Einzige, der irgendwas über Solum erzählen kann und über den Bürgerkrieg, der da ausbricht, ist Chakotay, der ja dann auch nicht zurückkommt, weil er die Protostar ja da auf diesem Planeten, auf diesem Felsen da
ja.
versauern lassen möchte.
Und darauf aufpassen möchte, ja.
Genau, im Endeffekt erfährt niemand von Solum und Solum wird auch keinen Kontakt mehr zur Föderation aufnehmen. Das heißt, im Endeffekt wird es da weitergehen mit dem Bürgerkrieg.
Das stimmt. Aber die Föderation geht zumindest nicht unter.
Die Föderation kriegt ja davon gar nichts mit dann.
Ja, tatsächlich. Ja. Also das heißt, um den Bürgerkrieg zu beenden, könnte Gwyn noch eine Rolle spielen. Aber eigentlich geht es unserer Crew erstmal darum, Gwyn zu retten. Das ist irgendwie aus einem ganz privat-persönlichen Interesse.
Genau. Und weil Chakotay nämlich überhaupt keine Ahnung hat, warum er das nicht machen sollte, also warum er nicht einfach die Protostar da versauern lassen sollte,
ja.
reagiert er jetzt nicht mit Neugier, sondern mit dem kategorischen Imperativ des Paranoiden. Nämlich, er sagt nein.
N-E-I-N.
Genau, so. Er enthüllt jetzt nämlich, dass er und Adreek sich hier absichtlich gestrandet haben, um die Waffe an Bord der Protostar vom Zugriff gefährlicher Hände fernzuhalten. Und damit hat er natürlich einen Punkt. Und mit gefährlich meint er ausgerechnet natürlich auch Gwyn, die Tochter des Feindes Volks Vonar Khad.
Ja.
Rock springt natürlich sofort an und sagt, nein, aber das ist Gwyn, die ist ganz lieb. und da sagt, naja, aber die Bedrohung, die ist ja längst Geschichte, das Living Construct, das haben wir ja schon gezündet. Damit haben wir die Galaxis gerettet, also die Föderation ist überhaupt nicht mehr bedroht. Also das Living Construct war ja dieses Biotoxin, der war ein Cut für Computernetze, so ein digitales Pandora-Schwert, das fast die gesamte Föderation lahmgelegt hätte.
Ja.
Davon ist Chakotay jetzt erstmal schockiert, weil er sagt, naja, aber hä? Das ist für ihn so ein bisschen, als hätte irgendwer die Enterprise-D in der Garage wieder fertig gebastelt oder sowas. Ne? Also theoretisch möglich, aber völlig absurd. So, sollte man nicht erzählen.
Auf gar keinen Fall.
Und Hologramm Janeway ist ebenso schockiert und vielleicht auch ein bisschen stolz, weil sie das ja dann irgendwie geschafft hat, wird gesagt. So. Darauf versichert, ja, Starfleet weiß auch längst Bescheid, alles ist unter Kontrolle, so, kein Problem, wir können die Protostar zurückbringen. Ne? Rock strahlt, weil sie ihre Janeway wiedersehen will und schon davon träumt, Admiral Janeway höchstpersönlich davon zu erzählen. Aber das alles, dieser totale Optimismus von Dahl und von Rock, also Rock hat ja immer Optimismus, aber Dahl ist ja auch so, ja, komm, wir haben das schon alles geregelt, alles super, ne? Das trifft dann halt auf Chakotys Betonmauer aus Misstrauen.
So. Naja, die halt auch über, ne, wir dürfen halt die 10 Jahre nicht vergessen, ne? Die über 10 Jahre wunderbar hat züchten können und er hat sich wahrscheinlich auch 10 Jahre lang eingeredet, warum das eine super Idee ist, dass er jetzt da auf diesem bekloppten Felsen sitzt und seinen Freund hat draufgehen lassen, um diese Mission durchzuziehen. So, also das ist ja auch so eine Mindset-Sache. Also da kann man ja nicht dann innerhalb von 20 Minuten sagen, wenn da irgendwelche neuen Leute kommen und sagen, ja, oh, pass mal auf, wir nehmen dein Schiff jetzt mal mit und wir machen alles anders, als du dir das in den letzten 10 Jahren überlegt hast. Ne?
Ja, wobei er scheinbar erst so richtig mit diesem Wir bleiben hier Plan geliebäugelt hat, nachdem Adric draufgegangen ist.
Ja, ja, ja.
Aber okay. Er sagt jetzt kühl, das Schiff bleibt hier, Punkt. Und sagt dann noch, baut euch besser ein Zelt, weil hier die Ionenstürme sind kein Kindergeburtstag. Willkommen auf Isida.
So. Klappe zu.
Genau. Klappe zu, beziehungsweise Protostar-Tür zu.
Ja.
Und sieben junge Sternflottenhoffnungen samt, ionischem Gewitter stehen im Regen. Sebastian, was ist ein Ionensturm?
Ja.
Also kanonmäßig kann ich dir schon mal sagen, der erste Ionensturm in der Star Trek-Geschichte, den gab es schon in TOS in The Galileo 7.
Also Ionenstürme haben wir auf jeden Fall schon häufiger, häufiger mal gehört, ne? Also was sind denn Ionen? Ionen sind geladene Teilchen.
Mhm, ja, genau. Also Ionen und Elektronen, genau.
Und die können stürmen, weil sie, es gibt doch diese, es wurde doch jetzt hier bei diesem Drohnengate diskutiert, mhm. Gezeichnet im Jahre 2025 auf, da geht es um Drohnen plötzlich, die über Deutschland gesichtet
Dänemark.
Sind, Dänemark, Polen, all mhm. sowas und deswegen spricht man jetzt darüber, wie man Drohnen vom Himmel bekommt und unter anderem gibt es ja halt diese Elektroimpulse, die man, mit denen man
ja.
elektronische Geräte. Hat das nicht damit, also könnte das nicht so eine quasi, das ist das nicht ein kleiner Ionensturm vielleicht, der dann da auf so ein Gerät geballert wird und.
Also ein Ionensturm, du hast schon völlig recht, das ist eine starke Ansammlung von so elektrisch geladenen Teilchen mhm. und die bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit durch ein Magnetfeld. Das ist noch der Punkt. Ne? Also sie müssen sich durch ein Magnetfeld bewegen. Mhm. So. Also erstmal die Teilchen entstehen, wenn Atome durch Strahlung oder Energieeinwirkung ihre Elektronen verlieren. So, ne? Dann das in der Natur passiert das, aber es passiert halt zum Beispiel in einem Fusionskraftwerk. Und da haben wir eins, das macht uns im Sommer Licht und Wärme. So,
mhm. ne? Wir haben eins?
Also die Sonne.
Ach so.
Die Sonne ist ein Ionenkraftwerk. Es ist ein Fusionskraftwerk.
Ja.
Und die Sonne, die hat schon mal so Ausstöße, die hat schon mal Schluck auf und die schüttet dann quasi Sonnenwinde aus.
Mhm.
So, das ist dann quasi, das sind Ionen. Das sind sehr stark energiereiche Teilchen und die stoßen dann auf ein Magnetfeld, nämlich die Erdatmosphäre. Die ist ja ein Magnetfeld.
Mhm.
Es gibt eigentlich keinen Ionensturm.
Okay.
Aber das ist dann sowas Ähnliches. Ne? Mhm. Also wenn diese Sonnenteilchen, wenn die Ionen dann aus der Sonne auf die Erde, auf das Magnetfeld der Erde treffen, dann leitet das Magnetfeld sie ab und leitet sie in die Polarregion und dort regen sie die Luftmoleküle an und das sind dann Polarlichter.
Oh, okay. Ja.
Mhm. Wenn solche Sonnenstürme besonders stark sind, kann das Magnetfeld der Erde zeitweise durcheinander geraten. Man nennt das dann einen geomagnetischen Sturm. Dabei können auch Radiowellen gestört werden, Satelliten beschädigt oder ganze Stromnetze überlastet werden. Und das ist ja im Großen das, was man im Kleinen eigentlich mit diesen Drohnen vorhat. Also man versucht das Magnetfeld irgendwie so ein Stück weit an dieser Stelle durcheinander zu bringen, weil dann diese ganzen Verbindungen gestört werden. So.
Ja.
Das geht aber natürlich nur bei diesen Ferndistanzdrohnen, weil die Kurzdistanzdrohnen, die laufen tatsächlich über Glasfaserkabel. Das ist auch völlig crazy. 4 Kilometer Glasfaserkabel, die dann durch die Luft ziehen.
Ernsthaft?
Ja, ja. Tatsächlich.
Das ist strange. Okay, crazy.
Ja, weil ansonsten sind die Drohnen halt sehr anfällig dafür, dass sie durch elektromagnetische Impulse vom Himmel geholt werden können.
Aber wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses nicht irgendwo verwickeln an irgendeinen Strommasten, Bäumen, was weiß ich? Das ist ja völlig verrückt.
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wo du das machst. Also wenn du das halt in der Ostukraine machst, dann
ist da Felder
nicht mehr so viel und, Infrastruktur, ja. wo du irgendwo ja. irgendwas verwickeln kannst. Ja,
ja okay. Ja.
Also, dieser realen Effekt von Sonnenstürmen, der wird in Star Trek halt stark übertrieben. Ein Ionensturm ist da eine Mischung aus Weltraumgewitter, Strahlungsausbruch und magnetischem Chaos. Total intensiv, so intensiv, dass Sensoren dann wirklich ausfallen, Transporter blockiert werden, Schilde flackern und so weiter.
Ja.
Physikalisch würde man sagen, ein Sturm aus Plasma, also Materie, die so heiß und energiereich ist, dass sie elektrisch leitend wird. Das ist Plasma. Und dann auf Magnetfelder reagiert. So.
Okay.
Also man kann sich das bildlich wie einen gigantischen Sonnensturm vorstellen, der über einen Planeten zieht. Der Himmel leuchtet in elektrischen Farben, Blitze aus geladenem Gas zucken, alle elektronischen Geräte spielen verrückt. Ja, in der Realität ist das schon in kleinerer Form gefährlich genug. In der Serie wird daraus dann halt das, was wir jetzt gleich sehen.
Ja, es wird auf jeden Fall ungemütlich.
Ja. Ungemütlich sieht es auch in der runtergekommenen Protostar drinnen aus, ja. Ehrlich gesagt.
Ja.
Da brummt Chakotay so ein bisschen vor sich hin, halb genervt, halb verbittert. Für ihn sind auf jeden Fall diese Jugendlichen da draußen keine Kadetten, sondern irgendwie wandelnde Zeitparadox-Ziehen.
Was sie auch wirklich sind, ja.
Ja, mit Minderwertigkeitskomplex offensichtlich. Hologram Janeway, die seit Jahren ja seine einzige Gesprächspartnerin ist, bleibt jetzt ruhig und erinnert ihn daran, dass die Kinder vielleicht tatsächlich die Wahrheit sagen und das Mitgefühl jetzt kein Systemfehler sei. So, ne? Also wäre schon okay grundsätzlich. So.
Ja.
Aber Chakotay war zu lange allein.
Ja.
Deswegen sagt er, ja, ich kann mir ja keine Risiken leisten. Also, und wenn ich 10 Jahre auf diesem Planeten überlebt habe, dann schaffen die das wohl auch eine Nacht da draußen. Kein Funken Empathie, kein Rest Hoffnung. Das ist nur noch purer Pragmatismus. Also Chakotay funktioniert hier gerade nur noch. Ne? Und ja, er hat jetzt auch mittlerweile beschlossen, Vertrauen, das geht nicht.
Es ist schon, ich finde es schon, also ne, Pragmatismus ja, aber es ist auch eine klare Bitterkeit spürbar. Ne?
Ja, aber das ist, finde ich, auch Kanon, weil irgendwie in Voyager, in Nemesis, da war ja Chakotay schon mal durch Isolation und Misstrauen so an den Rand seiner Menschlichkeit gebracht worden. Ich finde, dass Chakotay diese Charaktereigenschaft schon vorher hatte.
Ja.
Der ist erstmal misstrauisch.
Ja, du hast schon recht. Mhm. Ja.
Und auf der anderen Seite finde ich es dann immer wieder spannend, was Hologramm Janeway denn eigentlich so für Charaktereigenschaften hat, die sie vielleicht auch von der echten Janeway irgendwie übernommen hat.
Mhm.
Weil, ja. Weil Janeway im Laytag war dann ja durchaus gelernt hat, dass Menschlichkeit manchmal der einzige Weg aus so einer Sackgasse raus ist irgendwie. Und das bringt sie hier Chakotay wieder bei.
Mhm. Ja, die ist auf jeden Fall, also ne, du hast ja eben schon gesagt, ein wirklich weiterentwickeltes, emotional weiterentwickeltes Hologramm.
Ja. Draußen hämmert jetzt Dahl wütend gegen die Luke der Protostar, keine Reaktion. Der Captain bleibt stumm, das Schiff bleibt zu, also beginnt die Crew jetzt notdürftig ein Lager zu bauen. Da kann es wirklich nicht fassen, weil sie haben die Protostar gefunden, jetzt will dieser grimmige Typ sie ihnen einfach wegnehmen, also gefühlt. Ne?
Ja.
Majel bleibt ruhig, sagt dann erstmal, ja, Chakotay ist erstmal der ranghöhere Offizier, das heißt, wir dürfen erstmal auch gar nicht anzweifeln, was er hier gerade sagt.
Ja.
Aber wenn Wesley die dahin gebracht hat, dann sollen sie auch irgendwie zusammenbleiben und überleben ist erstmal wichtiger als Besitzstreit. Gwyn stimmt ihr dann zu und sagt, naja, also wenn wir ehrlich sind, nach 10 Jahren Einsamkeit wird Chakotay seine Meinung nicht in einem Tag ändern. So.
Und das ist, finde ich schon alles erstaunlich empathisch, was da passiert. Also deutlich, deutlich empathischer als alles, was innen drin quasi passiert. Ne?
Auf jeden Fall. Also Gwyn und Majel sind hier wieder sehr, sehr gut dabei.
Ja.
Zero und Rock versuchen das Ganze dann mit Humor zu nehmen. Vielleicht ist der Captain nur so mürrisch, weil er hier seit 10 Jahren ununterbrochen im Gewitter hockt. Und das klingt für mich ehrlicherweise auch ein bisschen plausibel.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war die letzten Tage auch ein bisschen mürrisch, weil es hier die ganze Zeit geregnet hat. Da bin ich auch ein bisschen mürrisch, ehrlich gesagt.
Oh, echt? Im Bergischen regnet es. Das ist ja interessant. Ja, hier war es eigentlich ganz schön.
Nee, jetzt die ganze Zeit geregnet.
Schön.
Schade. Ja. Wirklich schade.
Kann ich verstehen.
So.
Ja.
Ionensturm. Der Himmel färbt sich violett. Der Wind pfeift wie ein Phaser. So. Blitze zucken über die Insel. Einer trifft sogar die Hülle der Protostar. Die Crew klammert sich an ihr notdürftiges Zelt, das aussieht, als wäre es aus alten Handtüchern gebaut irgendwie. Im Innern beobachtet Hologramm Janeway das Chaos und legt sich mit Chakotay an, weil sie will die Kinder nicht da draußen sterben sehen. Er bleibt aber stur, bis sie dann Adreek erwähnt, weil der hätte sie reingelassen,
ja.
Sagt sie.
Das ist auch ein gemeiner Move von Janeway.
Sehr irgendwie. Gemeiner Move, ja. Aber natürlich sitzt das und schließlich öffnet dann Chakotay widerwillig die Luke. Die Botschaft ist dabei klar, ihr dürft rein, aber das hier bleibt mein Schiff. Dann laufen sie alle dankbar rein, bis auf Dahl, der noch kurz ein bisschen trotzig ist, aber als das Lager dann wegfliegt, sagt er, naja, gut.
Ich komme dann vielleicht doch auch mit rein, ja.
Genau. Hinter ihm zieht sich da gerade ein riesiges gähnendes Loch im Sand auf. Aber er rennt jetzt auch erstmal rein.
Er guckt noch so kurz hin und denkt so, ja, egal.
Naja.
Genau. Was soll schon passieren?
Genau. So. Ja, innen gleich die Protostar im Geisterschiff. Dunkel, kalt, überall Staub und provisorische Reparaturen. Hologramm Janeway bemüht sich, die Stimmung zu retten. Ne? Mhm. Ja, Leute, also es gibt Betten, es gibt was zu essen, es gibt ein Dach, das hält auch meistens. Ne? Mhm. Ja, und das ist aber gerade auch gar nicht deren Thema, also zumindest nicht von Gwyn. Die bedankt sich herzlich, Rock und Zero sind einfach froh, wieder hier zu sein. Dahl und Jenkem, die haben da schon ein Problem mit irgendwie.
Mhm.
So, also Chakotay sagte nochmal, ja, Wartungsroutinen, die haben wir vernachlässigt, weil wir mussten ja Energie sparen, weil alles läuft auf Notzellen, die Solarkollektoren verlieren jedes Jahr etwas Leistung. Außerdem musste ich den Protokern auswerfen und die Warp-Gondel entlüften, also hier geht sowieso gar nichts mehr. Ne? Kein
alles Materie, weg.
Antimaterieantrieb mehr, kein Treibstoff, keine Hoffnung auf Flugfähigkeit.
Und damit eigentlich, ne, er sagt das also nebenbei, ne, aber also das, was er da eigentlich gerade sagt, ist, euer Plan, den ihr habt, der existiert eigentlich gar nicht, weil dieses Schiff bewegt sich keinen Zentimeter mehr.
Dieses Schiff wird nie wieder fliegen.
Ja.
Punkt. So. Ja, das ist schade. Sie gehen dann auf die Brücke, sie gehen auf die Brücke der Protostar, ne, da liegt auch, also es ist im Dunkeln, Staub überall. Und Zero sagt dann auch, naja, ohne Energie sitzen wir jetzt hier halt alle fest. Und Chakotay so, ja, naja, welcome to my life, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Man gewöhne sich dran, sagt er. So, und die Bedürfnisse der vielen, nicht der bequemen und so weiter, ne? Also er erzählt dann irgendwie, ne?
Needs of many und so weiter. Ja, genau. Also eigentlich sind das vulkanische Credo, ne? Und ja, ich hab schon kurz gezuckt und dachte so, ja, da wird Andy auch mal ganz kurz hier hinhören. Ja.
Ja, aber wenn man es über sich selber sagt, dann ist ja immer ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn man wenn man sich selber opfert, dann soll man das halt tun.
Ja, ja.
Man darf es halt nur nicht als moralischen Leitspruch setzen irgendwo. Ja. Er setzt sich dann in den Captain's Chair und weist die Crew an, sich einen anderen Platz zum Übernachten zu suchen. Und da platzt Dell dann der Kragen. Ne? So, ob Starfleet seine Captains inzwischen darin ausbildet, einfach aufzugeben. Ne? Mhm. Chakotay ignoriert ihn erstmal, aber als Jenkem dann versehentlich eine seiner geschnitzten Figuren hochhält, nämlich eine Miniatur von Andreek,
ja,
entreißt Chakotay sie ihm sofort, wütend, verletzt. Niemand soll sie anfassen. Dann verlässt er die Brücke und überlässt Hologramm Janeway das Chaos, weil schließlich war die, dass die sie reingelassen hat. Und da sitzt dann Chakotay in einer Kabine allein und blickt auf ein altes Foto seiner Crew und für einen Moment fällt alle Härte ab und es bleibt nur Trauer.
Hm.
Und das finde ich, da hat Chakotay hier, also da haben sie Chakotay quasi nochmal den inneren Picard triggern lassen. Das ist so ein bisschen wie die Traumabewältigung von Picard in Family, ne? Also mhm. erst in der Stille seines Zuhauses zeigt, wie tief seine Wunden eigentlich wirklich sind.
Ja, ne? Ja. Und so es auch zulässt quasi, ne?
Ja, genau. Also an Charakterentwicklung macht die Folge tatsächlich relativ viel. Man könnte, wenn man böse ist, sagen, mehr als 7 Staffeln Voyager.
Voyager, ja. Ja, wobei, du hast ja eben schon gesagt, ne, also man sieht ja schon auch Grundzüge von den Dingen, sind ja schon angelegt, ne, und auch, also es werden ja Dinge aufgegriffen, die wir auch schon in Voyager gesehen haben, ne, und
ja,
auch da ist ja Chakotay schon mal gestrandet und also, ne, ja, das ist, ja. Aber ja, du hast schon recht, also man kann hier vieles beobachten an ihm, ja.
Absolut. Gwyn erkennt dann auch, was die geschnitzten Figuren wirklich sind, nämlich Chakotays verlorene Crew, jede ein stilles Andenken.
Mhm.
Und Hologramm Janeway bestätigt das dann auch leise, ja, er ist ein Captain, der alles verloren hat und seitdem in seiner Trauer gefangen ist. Sie erzählt dann auch, wie es dazu kam. Nach der Selbststrandung auf Isida versuchte Adreek, Chakotay Hoffnung zu geben.
Mhm.
Adreek glaubte, man könnte die Energie der Stürme nutzen, Antimaterie aus den Blitzen gewinnen, um vielleicht den Antrieb wiederherzustellen. Wobei ich das nicht so richtig verstanden habe, weil dann hätten sie ja gar nicht, also wenn sie jetzt doch versuchen, davon wegzukommen, warum haben sie dann eine Selbststrandung durchgeführt?
Und dann halt alles, was irgendwie Energie liefern könnte, rausgeschossen vorher.
Ja.
Verstehe ich auch nicht so ganz.
Also vielleicht war Adreek einfach nicht einverstanden und hat dann immer wieder versucht, irgendwie Hoffnung zu geben. Und Chakotay hat immer wieder gesagt, nein, aber wir haben keine Hoffnung, wir müssen hier bleiben. So.
Ja.
Ja. Adreek hat auf jeden Fall nicht locker gelassen, ist dann allein rausgegangen und dann wird gesagt, der Sturm nahm ihn.
Hm.
Und seitdem ist Chakotay gebrochen.
Also, oder noch gebrochener, vielleicht. Ja,
genau. Janeway lächelt dann traurig, fast überrascht über ihre eigene Offenheit. Rock meint, sie kennen Janeway schon ewig und Janeway nickt, als würde das irgendwie stimmen.
Ja.
Weil sie selber kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja.
Sie weiß auf jeden Fall, Chakotis Härte ist nur der Panzer eines Mannes, der wirklich zu oft erlebt hat, wie Hoffnung tödlich enden kann. Und deswegen, naja, hat er jetzt halt diesen Panzer.
Ja.
Ja. So. Sie geht dann, um nach Chakoti zu sehen. Wobei ich immer denke, warum muss Hologramm Janeway eigentlich gehen? So.
Ja, stimmt. Ja, müsste sie auf jeden Fall nicht. Ja.
Zurück bleibt Ratlosigkeit. Michelle versteht nicht, warum Wesley sie überhaupt hierher geschickt hat, wenn der Captain so festgefahren ist. Jankum hat eine ganz pragmatische Idee. Naja, wir können das Schiff doch einfach klauen.
Das fand ich auch geil, ja. Ja, aber ich meine, ja, warum nicht? Ne? Es wäre haben sie nicht schon mal gemacht. Genau, es wäre nicht das erste Mal.
Genau. Dell ist auch sofort dabei. Rock dagegen schüttelt entsetzt den Kopf, weil, also keine Ahnung, hier ist wieder typisch Ingenieur gegen Ethikkomitee, ne? Weil Rock hat einfach mehr Ethik als alle anderen zusammen.
Ja.
Gwyn denkt dann weiter und sagt, laut Janeway hätte Drake einzelnen Weg gefunden, aber Chakotay wollte nicht zuhören. Das heißt, wenn sie hier wirklich wegkommen wollen, reicht Technik nicht. Sie müssen den Captain reparieren irgendwie. Emotional, emotional. Nicht mechanisch. Also
ja.
Jankum ist nicht gefragt, sondern irgendwie müssen sie an Chakotay rankommen.
Ja. Ja.
Dementsprechend fangen die erstmal an, irgendwie mit Hoffnungstätigkeiten. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Move. Die kommen ins Handeln. Ne? Mhm. Also dann herrscht Betriebsamkeit, Murph und Zero putzen die Fenster, Murph dehnt sich dabei wie so ein lebendiger Putzlappen. Zero findet die alte Schiffstafel und hängt sie wieder an ihren Platz. Auch ganz nett, weil wir da wieder so ein paar Informationen bekommen.
Mhm.
Also das ist Startdatum der Protostar ist Sternzeit 59749,1.
Mhm.
Wenn wir jetzt denken, dass Sternzeiten fortlaufend vergeben werden, was sie halt in den seltenen Fällen tun, aber wenn sie fortlaufend vergeben würden, dann wurde die Protostar nach den Ereignissen von Staffel 5 Lower Decks gestartet.
Mhm.
Weil deren späteste bekannte Sternzeit stammt aus Fully Dilated und das ist 59499,6, also ja, so 300 Punkte oder 250 Punkte ungefähr vor dieser Zeit.
Okay.
Mhm. Auf der Tafel steht übrigens auch noch ein Zitat. It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Was würdest du sagen? Von wem ist das?
Zu schmalzig für Picard. Also ich meine, wenn wir jetzt konsequent wären dann und so viel Janeway sehen, könnte es von Janeway sein, aber die erscheint mir fast auch zu pragmatisch. Jonathan Archer.
Das erinnert sich an eine Zeile aus Julius Caesar von Shakespeare.
Ach so, es ist gar nicht in Universe.
Zumindest wüsste ich nicht, von wem es in Universe sein sollte. Ich glaube, dass es eine Shakespeare-Anleihe ist, aber eigentlich nicht von Shakespeare stammt.
Mhm. Okay.
Ja. So, Rock schüttelt kurzerhand den Baum leer, während Chakotay noch seine Früchte pflückt. Beim Fischen übertrifft Murph ihn locker, aber Chakotay sagt so, alle wieder zurück ins Meer, wir fischen hier, also wir essen keine Fische. So.
Ja, ja.
Jankum versucht sich derweil an einem alten Landfahrzeug, nämlich der Runaway, die kennen wir noch aus Dreamcatcher, aus der ersten Staffel.
Mhm.
Chakotay lacht leise und wünscht ihm viel Glück, weil das Ding hat seit Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben. Und auf dem Schiff richten Gwyn und Majel die Solarpaneele aus. Majel grüßt mit einem ehrwürdigen Vulkangruß, als wollte sie dem Captain wenigstens einen Hauch Respekt abbringen. Anyway, oben auf der Protostar arbeiten schließlich alle zusammen, Werkzeuge klingen, Stimmen heilen und selbst Chakotay und Janeway müssen zugeben. Naja, zumindest geben die nicht auf. Das müssen wir sagen. Diese jungen Leute scheinen irgendwie so ein bisschen Drive da reinzubringen.
Und das ist ja irgendwie auch ein echt ganz geiler Move am Ende. Ne? Also das zeigt ja subtilst, hier gemeinsam können wir viel mehr bewegen. Wir können was tun. Wir packen hier irgendwie was gemeinsam an und dann geht's einfacher, schneller, effektiver, besser. Wir kriegen was hin. So, ne? Es ist halt so ein bisschen mit dem Zaunpfahl, aber es wirkt irgendwie auch. Ne?
Es beginnt ihn auf jeden Fall im besten Sinne zu irritieren.
Ja.
Kann man sagen.
Ja.
Wir sehen dann Dell, der kämpft sich keuchend einen Hügel hinauf. Auftrag ist Plasmafrüchte sammeln. Leichter gesagt als getan, denn die Dinger leuchten nicht nur, sie knistern auch vor Elektrizität. Und als er eine Frucht pflückt, zuckt dann ein Stromschlag durch seinen Arm. Er flucht, hält kurz inne und dann bebt der Boden. Aber erstmal, bevor wir auf dieses Bodenbeben eingehen.
Ja.
Was? Können Früchte wirklich elektrische Ladung speichern, nur weil die Atmosphäre ionisiert ist?
Ich weiß nicht, ob wir so viel ionisierte Atmosphäre auch wirklich haben, weil wenn du eben sagst, dass sowas wie die Nordlichter quasi das Äquivalent wären zu irgendwas, was Sonnenstürmen heißen könnte, dann erreicht das ja gar nicht so richtig die Erde. Also stellt sich die Frage offensichtlich vermutlich hier nicht. Ich könnte mir auf der anderen Seite vorstellen, dass es vielleicht schon Pflanzen gibt, die so irgendwie sowas wie eine Art von Elektrizität erzeugen können.
Also wenn wir eine stark ionisierte Atmosphäre haben, die kann dann geladene Teilchen transportieren, also elektrische Felder erzeugen. Und Pflanzen, die in diesen elektrischen Feldern wachsen, können theoretisch elektrische Spannung zwischen Wurzeln und Umgebung aufbauen. Also ähnlich wie bei der Reibung in Gewittern.
Ja.
Aber echte Plasmafrüchte wären biologisch wohl kaum überlebensfähig, weil die würden schlicht verkohlen, bevor jemand sie pflücken könnte. Weil das ist ja viel zu heiß dann auch.
Ja, okay, verstehe ich.
Ja, aber in Star Trek gilt ja der schöne Grundsatz, wenn es blau leuchtet und zischt, ist es wissenschaftlich genug.
Ja.
Also, die Früchte leuchten, knistern und laden sich auf, weil der Plot das braucht. So.
Punkt.
Anyway, hinter Dahl öffnet sich ein riesiges Loch im Sand, genau wie das, was er in der Nacht zuvor gesehen hat. Nur diesmal bleibt's nicht leer. Etwas bewegt sich darin. Groß, laut, eindeutig lebendig. Dahl dreht sich um und schreit, als die Kreatur sich aus dem Boden erhebt und über ihm aufragt.
Hätte ich auch.
Ja, tatsächlich. Ich auch. Ja. So, aber erstmal gucken wir noch mal allgemein. Neuer Sturm zieht auf, ne? Größer, lauter, chaotischer als alles, was Chakotay in Jahren erlebt hat. Der Himmel glüht, Blitze tanzen quer durch die Ionosphäre. Und inmitten des Getöses bemerkt die Crew, Moment mal, wo ist eigentlich Dahl?
Ah, immer ist er weg.
Ja. Kein Signal, keine Antwort. Die Kommunikation ist natürlich durch die ionische Ladung völlig gestört. Auch hier ionische Interferenzen. Die können alles stören, selbst Subraumfrequenzen.
Mhm.
Das ist ein sehr beliebter Trick im Star Trek, um Funkstille erzählerisch elegant zu rechtfertigen.
Okay.
Chakotay erkennt sofort, dass der Junge in Schwierigkeiten steckt und ohne zu zögern greift er nach seiner Jacke, ruft Gwyn, Jankum und Murph zusammen und stürmt hinaus in den tobenden Sturm. Der Rest bleibt zurück, um das Schiff zu sichern.
Mhm.
Ja, was sagen wir dazu? Der alte Captain, der eben noch niemandem trauen wollte, führt nun selbst die Rettungsmission an.
Ja, und da kommen wir dann halt wieder zu dem, was in ihm steckt, ne? Also, das hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wenn es jetzt nicht das Zwischenspiel gegeben hätte mit wir zeigen dir, gemeinsam sind wir stark und vielleicht können wir doch irgendwie was bewegen. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch in ihm steckt. Also so haben wir ihn ja auch kennengelernt, das ist ja kein Arsch.
Nee, aber er hatte sich so einen Panzer aufgebaut und ja. Der kriegt jetzt Risse.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, aber durch sein eigenes Handeln am Ende so, ne? Also, dass er dadurch gezwungen wird, menschlich zu handeln durch die Situation, ne? Also bestimmt auch durch die Vorarbeit der Crew so, ne? Durch die positive Vorarbeit der Crew. Aber auch dadurch, dass ihn jetzt so quasi sein eigener Humanismus dazu zwingt,
ja,
seine Position zu verlassen.
Absolut, so. Hm. Und ein Humanismus, der vielleicht auch durch den moralischen Kompass von Adric, der in seinem Hinterkopf irgendwie wabert, vielleicht noch gespeist wird.
Ja.
Im Runaway-Shuttle klopft Jankum jetzt wütend auf den Antrieb. Klassische Ingenieurkunst nach booleanischer Art, ne,
ja,
wie wir wissen. Und das Ding springt tatsächlich an.
Natürlich.
Chakotay nickt anerkennt. Ah, percussive maintenance. Kennen sie alle. Kurz darauf bemerkt er Murph, der fröhlich auf dem Beifahrersitz wabbelt, und Gwyn erklärt trocken, das ist unser Sicherheitsdienst. Mhm. So. Wir kriegen dann tatsächlich ein Signal von Dahls Kommunikator.
Mhm.
Die Crew folgt der Spur, bis Chakotay sie warnt. Die eigentliche Gefahr lauert nicht im Sturm, sondern unter der Erde, weil da leben Kreaturen, die Blitze fressen, sagt er, als wäre das die natürlichste Sache der Welt.
Ja, vor allen Dingen ist es auch gut, dass es jetzt erst erwähnt. Es wäre eine Information gewesen, die man auch irgendwann mal so zwischendurch hätte droppen können. Übrigens, wenn ihr rausgeht, just saying, da könnten so Löcher entstehen, wenn das passiert, lauft.
Ja, hätte man vielleicht auch sich überlegen können, bevor man die da draußen lässt, einfach in der Nacht.
Ja, so. Auch das, ja.
Plötzlich schießt auf jeden Fall so ein gigantischer Isidan-Aal aus dem Boden, zischt über das Fahrzeug hinweg und verschwindet wieder. Chakotay reißt das Steuer rum, weicht aus, aber der Boden gibt nach und die Runaway stürzt in ein Loch. Aber kein Problem, weil mit ruhiger Hand aktiviert der Captain den Schwebemodus.
Easy. Also dafür, dass das Ding
diese Episode erfahren übrigens.
Richtig. Dafür, dass das Ding irgendwie am Anfang der Folge noch Schrott war, kann es jetzt erstaunlich viel, ja.
Ja, genau. Also kann die ich mag das. Das ist ja so ein DeLorean-Style, ne? Wenn man irgendwie die Reifen so einklappen kann und dann kannst du so gleiten. Ja.
Das Ende von Zurück in die Zukunft Teil 1. Da, genau. Wo wir hinfliegen, brauchen wir keine Straßen.
Exakt.
So. Oder so ungefähr, ja.
Und sie gleiten dann durch ein Netzwerk aus glühenden Tunneln, umgeben von leuchtenden, blitzfressenden Monstern. Chakotay manövriert souverän durch das Chaos. Jenkins ist auch beeindruckt, was natürlich auch sofort laut sagt. Er sagt halt übrigens nochmal, out of all the planets to maroon yourself on, you pick this P-Class Nightmare.
Ja.
P-Klasse Planeten. Finde ich eine spannende Bemerkung.
Mhm.
Wurden bislang nie auf dem Bildschirm erwähnt, aber stehen im Referenzwerk Star Trek Maps von 1980. Und laut den Star Charts sind Welten der P-Klasse zu über 80% vereist.
Okay, das klingt nicht gemütlich.
Nein. Wenn Jenkins also recht hatten, dass ein P-Klasse Planet ist, dann hat Chakotay die Protostar auf einem ungewöhnlich warmen Fleck dieses P-Klasse Planeten abgesetzt.
Ja. Was ja vielleicht ganz schlechter Move war, ja.
Nee. Oder es ist kein P-Klasse-Planet und Jenkins liegt falsch. Er weiß es ja auch nicht. Mhm. Konnte ja keine Analysen starten. So.
Ja.
Als eine besonders heftige Erschütterung alle aus den Sitzen hebt, fängt Murph sie mühelos aus. Chakotay checkt jetzt, was mit Security eigentlich gemeint war.
Ja.
Sie entkommen auf jeden Fall den Aalen und landen dann dort, wo Rock Dahls Signal ortet.
Mhm.
Dem folgen sie dann zu Fuß und erreichen eine riesige Höhle, in deren Mitte ein Felsen mit dem metallischen Turm steht, so eine Art Blitzableiter, umgeben von leuchtenden Plasmafrüchten.
Mhm.
So. Jeder Blitz, der einschlägt, lädt das Gerät weiter auf und in der Nähe entdecken sie Dahl, erschöpft, aber am Leben und neben ihm Adreek.
Das, was von ihm übrig ist, ne?
Ja, Adreeks Körper, der sitzt reglos am Boden. Dahl berichtet, er sei vor riesigen Würmern geflohen und habe hier Zuflucht gefunden, genau dort, wo Adreek einst versuchte, Chakotays Traum vom Entkommen wahrzumachen. Und da wieder Chakotays Traum vom Entkommen?
Ja, stimmt. Eigentlich hat der doch den Traum, wenn es sein Traum war, aber die Strategie verfolgt, die Protostar da zu stranden. So haben wir es doch eben erzählt bekommen, oder?
Also da ist irgendwas schief.
Ja.
Adreeks Plan und Chakotays und Adreeks Plan, davon wegzukommen und der Plan von Chakotay und Adreek, da eigentlich zu stranden, die widersprechen sich halt vehement.
Ja.
Und das ist irgendwie ein Problem, was ich in dieser Folge habe, weil ich es nicht übereinander kriege.
Ja, und deswegen versteht man erstens nicht so ganz das Handeln von Chakotay auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch nicht das Handeln von Adreek. Also warum hat Chakotay in the first Place das Schiff da so gestrandet und halt alles abgeschossen, was Energie erzeugen kann. Warum will Adreek dann jetzt Energie erzeugen? Also sie sind auf jeden Fall, also eigentlich ist die einzige Erklärung, dass sie strategisch nicht gleich unterwegs waren.
Ja, aber dann ergibt es keinen Sinn, dass Dahl hier von Chakotays Traum vom Entkommen
redet. Nee, auch das, genau. Auch da, ja. Spätestens dann wird es schwierig, du hast völlig recht.
Wir lernen auf jeden Fall, dass Aurelianer-Schädel Knochenfortsätze besitzen, die vermutlich unter Federn verborgen sind, weil da noch Federn sind, sieht man sie nicht.
Ja.
Anyway. Chakotay kniet sich hin, nimmt Adreeks Kommunikator ab. Der Verlust trifft ihn sichtbar hart. Mhm. Die Bestätigung, dass sein Freund tatsächlich bei dem Versuch starb, Hoffnung zu beweisen. Ja. Gwyn legt ihm eine Hand auf die Schulter. Vielleicht, sagt sie, sei es noch nicht zu spät. Wobei ich da gedacht habe, naja, für Adreek auf jeden Fall.
So. Ja, richtig. Relativ eindeutig.
Ja. Da bemerkt Chakotay die Geräte in Adreeks Händen, nämlich zylindrische Kanister. Einer davon leuchtet schwach. Er drückt eine Taste und der Behälter beginnt zu glühen. Und man sieht Antimaterie. Adreek hat tatsächlich Antimaterie gesammelt, Energie, um den Warpkern wiederzubeleben. Chakotay blickt auf die Vorrichtung, dann auf Adreek. Zum ersten Mal bricht die Fassade und sagt, oh, du hattest recht, alter Freund, du hast es geschafft. Kurz, was ist hier passiert? Also, Antimaterie ist wieder Zwilling normaler Materie, ne? Also nur mit umgekehrter elektrischer Ladung. Jedes Teilchen, das wir kennen, hat so ein Gegenstück. Also zum Elektron gibt's das Positron, ne? Und wenn sich Materie und Antimaterie begegnen, löschen sie sich gegenseitig aus. Mhm. Dabei entsteht sehr, sehr viel Energie. So. Mhm. In Star Trek nutzt man genau die Energie, um Raumschiffe mit Warp-Geschwindigkeit zu betreiben. So. Mhm. Auf einem Planeten wie Isida, so wie er uns gezeichnet wird, gibt es durch die extremen Blitze gigantische Mengen Energie. Und diese Blitze sind so heiß und stark, dass sie halt winzige Teilchen in Plasma verwandeln können. Also in ein Gas aus geladenen Teilchen. Mhm. Wenn dabei bestimmte Bedingungen herrschen, kann kurzzeitig Antimaterie entstehen, weil es halt so viel Energie zusammenkommt. Das passiert nicht dauerhaft, aber in kurzen Momenten, bevor die Teilchen sich wieder gegenseitig vernichten. Adreek hat jetzt versucht, diese kurzen Momente zu nutzen. Und mit seinem Gerät konnte er offensichtlich winzige Mengen dieser Antimaterie einfangen und in speziellen Behältern speichern, diesen sogenannten Antimateriekapseln. Und damit wollte er wohl genug Energie sammeln, um die Protostar wieder zu starten. Puh. Reality-Check übrigens, Antimaterie existiert wirklich. Das ist kein Science-Fiction-Konzept. Ne? Im CERN, in Teilchenbeschleunigern, da wird sie tatsächlich hergestellt. Also wenn energiereiche Teilchen miteinander kollidieren, dann entsteht Antimaterie. Also winzige Mengen von Antiteilchen.
Ja, ja.
Positronen oder Antiprotonen. Diese Teilchen lassen sich dann auch für Sekundenbruchteile tatsächlich in Magnetfallen speichern. Also man kann die tatsächlich auch speichern, aber die Mengen sind winzig, also ein paar Nanogramm. Und die Herstellung kostet mehr Energie, als man durch die Vernichtung von Antimaterie jemals zurückbekäme. Also es ist einfach nicht praktisch gerade.
Okay.
Und was Star Trek zeigt, also Antimaterie, die aus natürlichen Prozessen entsteht, ist Fiktion. Ein Blitz könnte in der Realität zwar hochenergetische Teilchen erzeugen, aber keine stabile Mengen Antimaterie. So, dazu wären Energie nötig, wie sie in Supernovae oder eben im Teilchenbeschleuniger vorkommen. Also Adreeks Experiment funktioniert in der Serie, weil Star Trek die Naturgesetze immer so stark dehnt. In der echten Physik wäre sein Kanister einfach leer.
Ja,
so.
Okay.
Mhm. Ja. Die Runaway kehrt zurück, schwer beladen mit Dal, Adreeks Körper und dem leuchtenden Kanister voller Antimaterie. Chakotay übergibt Adreeks Kommunikator an Hologramm Janeway. Seine Stimme ist ruhig, aber gebrochen. Seine Crew sei mit dem Schiff untergegangen, sagt er, und nun auch Adreek. Aber irgendwas in Chakotay hat sich verändert. Ob es jetzt die Begegnung mit den Jugendlichen war oder Adreeks Opfer. Auf jeden Fall hat man ihm gezeigt, dass Aufgeben kein Schutz ist, sondern Stillstand. Und er erkennt, dass es immer einen anderen Weg gibt. So.
Ja, aber war seiner wirklich so schlecht?
Ja. Gwyn bestätigt, dass die Protostar gebraucht wird, um anderen zu helfen. Damit meint sie wahrscheinlich Solum. Hm? Mhm. Und mit Adreeks gesammelter Antimaterie sei das nun tatsächlich möglich. Zum ersten Mal seit Jahren klingt Chakotays Stimme wieder so ein bisschen nach Hoffnung. Leise, aber schon authentische Hoffnung. Mhm. Und dann verabschieden sie sich am nächsten Morgen. Adreeks Körper liegt in einem kleinen Boot, das langsam hinauf aufs Meer treibt. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ne? Stille, würdevolle Beisetzung unter einem Himmel, der nach all den Stürmen endlich klar ist. Niemand spricht viel. Das Rauschen der Welle reicht. Gwyn blickt zu Chakotay. Janeway habe erzählt, sagt sie leise, dass Adreek einen Plan hatte. Chakotay nickt, ja, aber bevor dieses Schiff fliegen kann, muss es erst segeln. Tja.
Cut.
Cut. Ja. Wann er diesen Plan hatte und ob Chakotay irgendwann mal zugestimmt hatte und warum überhaupt sie diesen Plan hatten, das bleibt ein Rätsel, aber
vorübergehend.
Ich glaube auch, dass dieses Rätsel nicht aufgelöst wird in der nächsten Folge. Ich glaube, das haben sie einfach irgendwie ein bisschen verbaselt.
Okay.
Habe ich das Gefühl. Aber wir werden sehen. So.
Wir werden sehen, ja. Ja, weil wir sind ja jetzt wieder mittendrin, Mensch, und haben jetzt noch 9 Folgen vor uns. Verrückt.
Tatsächlich. Und wir haben ja, das haben wir bei Strange New Worlds jetzt eingeführt, eine neue Taxonomie, wie wir diese Folgen erstmal kurz betrachten.
Ja.
Und können sagen, wie wär's denn mit der Roddenberry-Romantik von dieser Folge?
Puh, also, lass mal überlegen. Ja, ich glaube schon, dass Roddenberry das hier gefallen hätte. Ne? Also wir haben jetzt hier einen gebrochenen Captain, dessen Wertesystem so ein bisschen verloren gegangen ist. Wir haben eine junge Crew von Starfleet-Kadetten, die komplett eingenordet sind auf, komplett eingenordet, aber die zumindest schon hier das
Optimismus vor sich hertragen.
Genau, ne? Auch das moralische Bild vielleicht von der Starfleet schon mit sich tragen, so.
Zumindest Rock Tuck.
Mhm. Ja, absolut. Und wir haben hier so ein Teamplay-Ding, ne? Also gemeinsam schaffen sie es, dass sie Chakotay davon überzeugen, dass es andere Wege gibt, und wir bekommen halt mit, dass Chakotays Werte-Kodex wieder erweckt wird, quasi so. Also es sind ja alles so Dinge irgendwie, ne? Also diese Änderung in Chakotays Charakter und das dann irgendwie durch so ein Teamwork-Ding, das hätte Roddenberry, glaube ich, alles gefallen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich fand auch die Roddenberry-Romantik in dieser Folge war relativ hoch.
Ja.
Unabhängig davon, dass es ein bisschen unklar ist, wann dieser Plan aufgekommen ist eigentlich, aber wenn man jemanden hat, der irgendwie den Optimismus nie so hundertprozentig verliert, irgendwie, naja, also ich finde das ist schon sehr Star Trek, wie es eigentlich mal irgendwann geplant war.
Ja.
Techno-Babble-Tiefe, wir haben Antimaterie-Gewitterfrüchte, wir haben ionische Blitze, wir haben Plasmaphysik.
Ja, haben wir alles, aber es wird wenig davon erklärt, ehrlich gesagt. Also du hast mir jetzt viel erklärt, aber wirkliches Techno-Babble gibt's eigentlich wenig, ne?
Ja, ich würde auch sagen, das ist hübsch, aber es ist halb gar.
Naja, die Früchte vielleicht dann irgendwann schon, wenn sie von so einem Blitz getroffen werden.
Ja, die sind dann gar, richtig. Ja. Gut. Okay, also eher niedrig, würde ich auch sagen. Kanon-Chaos?
Nö, eigentlich nicht so richtig, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, Chakotay wird hier ganz gut weitergeführt und ganz plausibel gezeichnet. Und ansonsten, also ich meine, wenn wir jetzt natürlich das Chaos des...
Das große Ganze, ne?
Genau, des selbstgeschaffenen so... Ja, das oder das noch größere Ganze, ja, du hast schon recht. Also wenn wir jetzt auch auf diesen ganzen Kram mit Wesley und so weiter schauen, dass er in dieser Folge günstigerweise nicht passiert, aber das sind ja die Auswirkungen, die wir erleben von dem, was Wesley hier mit angerichtet hat. Es ist schon ein bisschen komplex. Also ja. Es ist so die Frage, wie viel Chaos sie in ihrer eigenen Welt, ihrer selbstgeschaffenen Kanonerzählung jetzt gerade hier so veranstalten, und dazu überblicke ich gerade tatsächlich zu wenig die Story, als es nachhaltig beurteilen zu können.
Ja, genau. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Deswegen habe ich mir mit dem Kanon-Chaos auch sehr, sehr schwer getan. Deswegen, vielleicht gehen wir dann zum Fazit, weil das ist auch ein Ding fürs Fazit irgendwo. Ne?
Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, bei Strange New Worlds hatte ich aufgehört. Also wenn du willst, kannst du anfangen.
Okay, dann fange ich mal an.
Ja.
Also es ist zweifellos die ruhigste Episode der zweiten Staffel, würde ich sagen. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr an jede, aber ich hab viel Action im Kopf, und das hier ist sehr, sehr ruhig. In einer Serie, die sonst ja sehr auf Tempo setzt.
Ja.
Ich hab so ein paar Rezensionen gelesen. Ne? Viele Fans haben gejubelt. Endlich Chakotay, endlich Tragik, endlich Prodigy mit Pathos. Die großen Trackportale haben die Folge gefeiert. Trackcore hat melancholische Atmosphäre gelobt. Das beste Writing für Chakotay inklusive Voyager.
Geil.
Trackmovie hat von emotional closure disguise is a survival story geschrieben. Also es ist schon irgendwie schön. Und wenn man ehrlich ist, fühlt sich das alles auch ein bisschen an wie das spirituelle Äquivalent zu nassem Rasen irgendwie. Die Folge will tief sein. Braucht dafür aber erstaunlich viel Stillstand. Chakotay schnitzt, murmelt, zweifelt und alle anderen gucken hauptsächlich zu. Also ich finde, wir haben sehr, sehr wenig überhaupt über die anderen geredet, weil die
machen nicht so viel.
Die sind,
ne? Ja.
Die sind dabei irgendwie. Emotional solide, visuell schön. Dramaturgisch fand ich das schon ein bisschen zäh hier diese Woche. Im letzten Drittel, als Antimaterie, Blitze und Würmer ins Spiel kommen, bekommt das Ganze dann Energie. Aber ich verstehe, warum Fans diese Folge als Charakterstudie lieben. Also das ist schon wirklich eine richtige Charakterstudie zu Chakotay, der hier irgendwo am Wendepunkt sitzt und halt irgendwo die Weiche bedient. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass er die Weiche bedient. Aber es ist dann eben irgendwie auch eine Episode, die man nur dann wirklich schätzt, wenn man eine hohe Toleranz für ionische Melancholie hat, würde ich es mal nennen. Ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen zäh. Und ich habe ehrlicherweise auch 3 Anläufe gebraucht. Das passiert mir schon mal, weil ich öfter müde bin. Das hat nicht unbedingt immer mit der Qualität der Folge zu tun, aber ich habe das Gefühl gehabt, hier hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass das Pacing dann doch ein bisschen niedrig war. Aber das kann auch an mir liegen. Was sagst du?
Also ich weiß, warum du das empfindest, was du empfindest. Ich tatsächlich war in einer ganz guten Verfassung, als ich diese Folge geguckt habe und war auch einigermaßen hyped schon vom Vorspann. Also es ist ganz komisch. Dieses Zurückkommen zu dieser Serie hat sich viel, viel besser angefühlt, als ich gedacht habe. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, es wird irgendwie doof, aber ich habe mich wirklich gefreut, dass ich so wieder so eine Folge gucken konnte. Ich habe in den Vorspann geguckt und habe gedacht, ach, ist es schön, dass wir jetzt wieder mit denen unterwegs sind. Und in dieser Stimmung bin ich auch in die Folge rein. Und in dieser Stimmung hat mich der Anfang, den du ja schon ein wenig als redundant geschildert hast und was ich auch verstehen kann, weil das nun mal redundant ist, also das Pacing hat mich gar nicht so bekommen. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Stellen oder einige andere Stellen, die jetzt auch nicht so total actiongeladen sind, aber ich mochte tatsächlich die Stimmung in der Folge. Ich mochte das am Anfang etwas Düstere, was sich dann immer Stückchen für Stückchen aufgehellt hat. Und das halt auch vor allen Dingen in Verbindung im Zusammenspiel unserer Crew mit Chakotay. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Alles darüber hinaus, also die Story war mir einigermaßen egal tatsächlich, weil ich sie auch gar nicht so wahnsinnig spannend fand, nicht so wahnsinnig spannend inszeniert. Also es war ja auch keine, die Story darüber hinaus meine ich halt vor allen Dingen halt die Rettungsmission von Dal, weil alles andere war ja eigentlich eher so, das war ja keine richtige Story, das war ja eigentlich nur, wir räumen das Schiff ein bisschen auf und beschäftigen uns mit dem inneren Chakotay. Genau, das fand ich jetzt alles irgendwie nicht so wahnsinnig spannend. Aber ich fand es wirklich schön, wie sie hier Chakotay einmal gezeigt haben, dass wir uns nochmal alle an ihm reiben können und sagen können, Alter, jetzt, du warst immer schon strange, jetzt wirst du noch stranger und reiß dich mal zusammen. Und dass wir dann mit ihm quasi uns weiterentwickeln konnten und am Ende der Folge so ein bisschen das Gefühl haben, wir haben was zusammen erlebt und irgendwie können wir nachvollziehen, was du da gerade durchgemacht hast und warum es dir so geht, wie es dir geht und finden jetzt gemeinsam schön, dass es dir besser geht. Das war ein harter Weg vielleicht, aber ich mochte ihn irgendwie echt ganz gerne und ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen würde über eine Folge mit Chakotay als Hauptfigur. Ich fand Chakotay als Hauptfigur in dieser Folge wirklich cool. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich war gerne mit Chakotay unterwegs.
Ja, ich glaube, daran liegt es. Ne? Also möchte man hier mit Chakotay unterwegs sein?
Ja.
Ich kann wirklich würdigen, was sie hier gemacht haben. Ich finde das irgendwie gut, was sie hier gemacht haben. Es hat mich nicht so bekommen, das kann aber an unterschiedlichen Dingen liegen. Aber ich find's gut, dass sie hier mittendrin so eine Charakterstudie einbauen. Zahlt allerdings weiterhin so ein bisschen auf meiner Grundthese auf, dass Prodigy einfach keine Zielgruppe hat. Oder zu viele Zielgruppen oder zu unterschiedliche Zielgruppen.
Ja, also es spricht natürlich auch mein Voyager-Herz an, ne? Also ich bin ja einfach durch diese sehr, also ich, das war für mich die, ich habe das schon mehrfach in diesem Podcast hier erzählt, das war für mich die Rückkehr aufs Raumschiff. Voyager war für mich eine ziemlich emotionale Angelegenheit auch so. Und ich hab's total gefeiert, auch wenn Voyager vor allen Dingen in den ersten Staffeln genug Anlass gegeben hat, nicht so viele Emotionen zu zeigen.
Ohne Frage.
Aber natürlich ist mir auch, ne, mir ist Harry Kim auch ans Herz gewachsen und mir ist auch Chakotay ans Herz gewachsen. Und das ist natürlich irgendwie auch schön, bei aller Kritik, die ich an dieser Figur sehr gut nachvollziehen kann, dass sie hier es, finde ich, schon schaffen, ihm eine schöne Charakterentwicklung, eine nachvollziehbare Charakterentwicklung zu geben in gerade mal irgendwie gut 20 Minuten so. Ne? Und das finde ich schon. Also für mich war das, also mich hat das quasi, es hat mein Retro-Herz angesprochen. Und damit hast du natürlich völlig recht, wenn du die Frage stellst, bin ich denn eigentlich Zielgruppe?
Ja. Gut, aber ich glaube, jetzt haben wir ein paar Andock-Punkte gegeben, sodass ihr mal ein bisschen was dazu schreiben könntet.
So machen wir das. Und wir besprechen dann einfach ganz schnell die nächste Folge dieser Doppelfolge. Und dann können wir ja noch mal schauen, wie wir dann insgesamt darauf schauen. Weil bei Doppelfolgen ist es ja immer ein bisschen schwierig, das auseinander zu dividieren. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn der erste Teil jetzt eher ruhig gewesen ist, wird der zweite Teil wahrscheinlich deutlich actionlastiger.
Schauen wir mal. Das erfahren wir nächsten Montag. Macht es gut. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.